Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gent und Bier Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich wieder hier begrüßen zu dürfen. Und wie immer am Anfang der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhören gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, heute besprechen wir dezidierte Underlyings. Wir werden dazu sagen, wenn wir direkt beteiligt sind. Ansonsten sind wir mit hoher Wahrscheinlichkeit an allen Underlyings indirekt beteiligt, zum Beispiel über den MSCI World. Und damit herzlich willkommen wieder auf der Bierseite des Lebens.
Ja, Prost. Ich bin wieder auf der guten Seite der Macht angelangt.
Ja, Gott sei Dank, ich habe mir schon Sorgen gemacht das letzte Mal, aber ja. Alles gut.
Alles bestens.
Wir müssen was announcen. Wir haben es eh schon das eine oder andere Mal angesprochen. Wir beide sind auf der Cashflow Conference. Die wird
4. oder 5. Juli in Frankfurt.
Ja, in Frankfurt stattfinden. Und die Tickets, die gibt's noch bis...
Ich glaube, noch bis nächste Woche gibt es vergünstigt und dann startet ein Cycle von Erhebungen, Preiserhebungen, Erhöhungen und dementsprechend gibt es jetzt noch eine Woche günstiger.
Genau, also wenn du nach Frankfurt kommen willst, zu einer der größten Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum über Cashflow, dann bist du herzlich eingeladen. Die Tickets findest du in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung. Wir haben auch einen Rabattcode für dich bereitgestellt. Ja, und unbedingt noch dieses Monat, denn ab 1. Mai wird es teurer. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Dominik, wir haben ja heute gesagt, wir haben es letztes Mal auch schon angekündigt, wir gehen ein bisschen tiefer in die Earnings rein. Wir haben in deiner WhatsApp-Gruppe auch eine Umfrage gemacht, da kamen ein paar Werte heraus, die werden wir uns heute ansehen. Und was sagst du prinzipiell generell einmal zur Earnings-Session? Für dich überraschend was dabei gewesen? Oder?
Ich habe sie für mich überraschend wenig verfolgt. Okay. Also ich habe es relativ wenig angeschaut, weil ich mich eher mit dem Business Cycle, mit dem darüberliegenden Business Cycle auseinandersetze derzeit sehr intensiv. Und mich einzelne Earnings von einzelnen Firmen jetzt eigentlich überhaupt nicht interessieren derzeit. Also ich bin da eher, sind wir im rezessiven Abschwung oder sind wir im Aufschwung? Und da habe ich eine klare Meinung dazu und dementsprechend schaut mein einzelne Earnings auch nicht an, weil ich glaube, dass die nächste Quartal sowieso schlechter werden.
Ja, definitiv. Also das ist auch was ich gleich am Anfang mitgeben wollte. Also ich glaube, dass die Earnings jetzt die letzten waren, noch die von der Zollproblematik nicht betroffen waren. Definitiv. Das heißt, die Zahlen kann man jetzt nicht für bare Münze nehmen. Was mich schon ein bisschen überrascht, dass doch einige Unternehmen jetzt gar nicht so massiv rütteln an ihren Vorhersagen und sich doch relativ optimistische Vorhersagen zu machen trauen. Es sind natürlich größtenteils Softwareunternehmen, die jetzt nicht ganz so an den Dings, wir werden es dann gleich durchgehen. Also einige, die wir auf der Liste haben, sind auch definitiv davon betroffen und sprechen auch Warnungen schon aus.
Cool. Ich glaube, im Groben ist es halt wirklich so, wenn man sich wirklich Business Cycle hernimmt, dass wenn man in einem Abschwung ist, in einer Stage 4 Decline, dann nach Wyckoff. Und dann ist es halt wirklich so, dass Warren Buffett beschreibt sie mit den Buttermarktien, ne? Die halt wirklich immer einen Markt haben, die halt auch antizyklisch agieren können. Coca-Cola zum Beispiel oder Colgate. Also Pampers geschissen wird immer, egal ob Rezession oder Aufschwung. Und solche Dinge werden halt auch immer funktionieren, aber so prozyklische Dinge wie halt Technologie, ja, wird halt da eher schwierig haben. Da ist jetzt die Frage, meiner Meinung nach ist es halt so, dass es nicht überraschend wäre, wenn antizyklische Aktien oder nicht zyklische Aktien ihre Preistage nicht zurücknehmen. Aber wenn Pro-Zyklische das nicht zurücknehmen, das wäre schon eine starke Aussage.
Mhm. Wir werden sehen. Also wir haben Pepsi auf der Liste, wir haben SAP auf der Liste, wir haben Google auf der Liste, wir haben, lass mich hier runterscrollen, hier bei meinen Aufzeichnungen, Intuitive Surgical auf der Liste und wir haben Texas Instruments auf der Liste und wir haben Newmont auf der Liste. Genau, Newmont, also an den Goldminer auch noch. Sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, ich habe meine Zusammenschriften, ich gehe das einmal durch. Und wir blauen dann über die einzelnen Unternehmen.
Genau, hauen wir raus, was rausgekommen ist bei den Earnings. Schauen wir uns ja technisch, glaube ich, auch noch kurz an, oder nicht? Oder?
Genau, ja, wir gehen kurz technisch drüber. Starten wir mal bei SAP auf jeden Fall. Da gleich der erste Disclaimer. SAP war eine der größten Positionen in meinem Depot aufgrund des starken Wachstums. Ich habe jetzt die Position um die Hälfte halbiert, damit ich wieder ein bisschen ausgewogener im Portfolio unterwegs bin. Habe aber nach wie vor eine große SAP-Position. Also das möchte ich hier gleich einmal erwähnen in diesem Zusammenhang. Und insofern bin ich mit den Earnings eigentlich sehr zufrieden. Wir haben im Umsatz einen 12% Anstieg. Vor allem im Trautumsatz einen 27%igen Anstieg. Der operative Gewinn ist auch ordentlich gewachsen. Earnings per Share ist ordentlich gewachsen. Also man kann wirklich sagen, extrem stark. CEO Christian Klein sagt doch, dass das Cloud-Geschäft trotz der geopolitischen Unsicherheiten nach wie vor brummt und dass die Profitabilität halt da ist. Das ist definitiv was eher ein Softwareunternehmen halt ist. Die Aktie ist am Tag der Veröffentlichung um 10% angesprungen. Hat aber schon in den letzten Monaten ein bisschen abgegeben von den Höchstkursen, muss man auch dazu sagen. Aber jetzt kommen wir zu den Risiken, die erwähnt wurden im Earnings Call. Geopolitische Spannungen natürlich werden erwähnt, Verlangsamung des Cloud-Wachstums möglicherweise und Umsätze im Legacy-Geschäft, das heißt im traditionellen Software-Geschäft, wo noch Lizenzen verkauft werden, ist auch rückblickend. Trotzdem bestätigt SAP den Ausblick und die Jahresprognose, heben sie nicht an, senken sie nicht, sondern bestätigen also und sagen, sie werden aber trotzdem natürlich die potenziellen Auswirkungen, die geopolitischen, sehr genau beobachten und können es nicht ausschließen, dass es natürlich zu einer Veränderung kommt. Für mich halt ein typisches Software-Ergebnis, dass die Brummen ist klar, dass die von KI profitieren und auch viel einsparen können, ist auch klar. Insofern ein solides Unternehmen meiner Meinung nach.
Ja, also für mich ein sehr, sehr defensives Statement, muss man sagen, ein sehr zurückhaltendes vom CEO auch. Ich habe es auch gelesen und haben wir da auch gedacht, also da ist er wirklich schon sehr, sehr zurückhaltend in seinen Aussagen, sehr defensiv, was ich generell nicht schlecht finde, weil er sagt ja, alles ist implizit möglich. Aber für mich ist SAP so eines der absoluten Vorzeigeunternehmen, vor allem in Deutschland. So ein Unternehmen muss man halt einmal großziehen. Und SAP ist für mich ein nicht zyklisches Technologieunternehmen. Also das Beste aus beiden Welten verheiratet mit einem Burggraben, der so eigentlich nicht wiederbringbar ist. SAP ist ja Alleinstellungsmerkmal Nummer eins in der CRM-Industrie. Ne? Also SAP ist für mich ein wahnsinnig toller Titel. Ich glaube, super Dividendenrendite noch dazu.
Ja, ist nicht ganz so stark, aber ist okay.
Und ja, also sehe ich überhaupt keinen Grund, dann SAP irgendwie zu verkaufen. Natürlich, wenn die Position generell zu groß wird im Depot, gibt es Klumpenrisiken, dann muss man sie trimmen. Aber das ist ein tolles Unternehmen.
Definitiv. Und ich hätte sie auch nicht verkauft, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, weil sie war schon einfach zu groß für mein Depot. Deswegen musste ich reagieren. Ja.
Also für mich auch krisenresistent.
Ja, definitiv, ja. Kurz zum Chart vielleicht, wenn man sich das anschaut, wir sind in einem langfristigen Aufwärtstrend, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, haben aber jetzt natürlich aus der Spitze, das war ein bisschen 2,80, würde ich jetzt, oder 2,75 würde ich schätzen, das hoch. Sie haben jetzt abgegeben auf 2,42, bei den Earnings jetzt den Sprung nach oben gemacht.
Bullenflagge, ne?
Für mich eine Bullenflagge, eine klassische, ich wollte es gerade sagen, genau, wo man jetzt da drüber gehen könnte und wo definitiv wieder Einstiegspotenzial da ist, zumindest für einen kurzfristigen Trade schließe ich es nicht aus.
Ich finde es eine super Aktie.
Definitiv. Dann kommen wir zu einem Zykliker, und zwar Procter & Gamble, wurde sich auch gewünscht. Da sah es nicht so gut aus. Die Umsätze um 2,1% gefallen, der Gewinn der Aktie jedoch um 1,3% gestiegen. Da haben sowohl der CEO wie auch der CFO wirklich die Herausforderungen durch die steigenden Rohstoffkosten und die geopolitischen Unsicherheiten hervorgehoben. Den Handelskonflikt mehrmals angesprochen. Die Margen konnten zwar stabil gehalten werden, aber der Umsatzrückgang ist definitiv da. Die Leute schauen mehr aufs Geld, logisch. Das trifft natürlich Procter & Gamble klarerweise. Der Aktienkurs ist am Tag der Earnings um 3,7% gefallen. Die Umsatzerwartungen waren da ausschlaggebend dafür, trotz leicht übertroffener Gewinnprognose. Ja, und auch hier ganz große Risiken. A1 Handelskonflikte, A2 Konsumentenverhalten und A3, was ich auch nicht so oft gelesen habe, Währungsrisiken. Also ganz klar drei riesige Problemzonen für Procter & Gamble.
Absolut. Procter hat da ein riesiges Problem. Procter hat ein riesiges Exposure ins Ausland, eben um Inputs einzukaufen, um die dann zu veredeln in andere Produkte. Und bei Procter ist es halt dann wirklich auch so, dass sie halt Rohstoffe zuliefern müssen und Rohstoffe erstens mal intrinsisch teurer werden. In einer steigenden Inflationserwartung, meiner Meinung nach, und auch Consumer Michigan, University of Michigan und Consumer Price Inflation Erwartungen, die auf 3,5-7% steigen in den nächsten 1-5 Jahren. Höher als zu Corona übrigens. Den Chart habe ich hier auch oft schon mitgebracht. Also wir sind in einer zyklisch strukturell inflationären Welt und da ist es natürlich im Rohstoffhandel, wenn du viel einkaufen musst, ist es eine absolute Katastrophe und da sprechen sie eben die Handelsbeziehungen an. Also Procter für mich da eigentlich ein Sell, muss ich wirklich sagen.
Ja, definitiv. Und ein Sell, du sprichst das schon an, ist für mich auch der Chart, muss ich ganz offen ehrlich sagen. Wenn man sich das anschaut, wir haben hier einen auch Aufwärtstrend von Juli, August 22 bis eigentlich jetzt. Der ist definitiv jetzt dann mit den Earnings fix gebrochen worden, wenn man sich das anschaut. Und die Horizontale, die bei roundabout $160 ist, ist ebenfalls gerade in Gefahr. Und das sieht so für mich ein bisschen nach Distributionsphase aus. Ja, hohe Volatilitäten da oben und definitiv ein bisschen Distributionsphase. Also auch charttechnisch angeschlagen, das Unternehmen. Was es natürlich schon ist, ist ein Dividendenzahler, ein verlässlicher.
Absolut, ja. Aber du hast noch eines angesprochen, und zwar ist es der Konsument. Und man muss halt mit einem schwächenden Konsumenten rechnen. Es ist einfach so, weil die Mittelschicht komplett auseinanderbröckelt und die Leute sparen überall, wo es geht mittlerweile. Und da sehe ich Procter halt nicht auch so mit dem Programm, wo man sagt, die haben wirklich so den Draht zum Konsumenten, dass sie ihn so halten können. Also ich glaube, da wird man ja auch zustimmen.
Ja, und vor allem, es gibt Billigprodukte, Nonnenprodukte, die dann Konkurrenz, starken Konkurrenz, wo man halt eher zurückgreift. Man muss ja nicht in die Papers liegen schassen, man kann ja auch in einer, weiß nicht, Küchenrolle liegen schassen. Keine Ahnung.
Ja, also ich habe das Beispiel natürlich plakativ gebracht, vorher für generell für Zykliker, für Antizykliker oder Nichtzykliker. Ja, ich sehe das halt da bei Procter, durch den hohen Rohstoffinput vor allem, ja, sehe ich das ganz schwierig.
Ja. Ähnliches Bild zeichnet sich bei unserem nächsten Kandidaten an, Pepsi. Da haben wir auch den Umsatz verfehlt, haben wir auch den Gewinn verfehlt, definitiv. Der CEO Ramon Laguarta, oder Laguarta, wie auch immer man das ausspricht, hatte hervorgehoben, dass die Herausforderungen durch die Importzölle extrem sind. 10% auf Soda-Konzentrat aus Irland und 25% auf Aluminium hat er da herausgestrichen. Ist natürlich schon viel an Mehrkosten. Und man muss natürlich auch auf veränderte Verbraucherpräferenzen reagieren, sagt er. Und ja, sie haben Ankündigungen zur Kostensenkung gemacht, müssen sie wahrscheinlich, um die Margen stabil zu halten und um die Auswirkungen der Zölle zu limitieren. Also die trifft es mit den Zöllen halt härter.
Ja.
Aktienkurs um etwa 4% eingebrochen und aktuelle Earnings, ja, die verfehlten Gewinnprognosen und die gesenkte Ausblick für 2025 aufgrund der Zölle und der gesteigerten Lieferkettenkosten. Und auch hier ist der Handelskonflikt, Verbraucherverhalten und regulatorische Änderungen. Offensichtlich muss man jetzt auch in Amerika künstliche Farbstoffe aus den Getränken ja nehmen und so weiter. Also das ist natürlich eine Schwierigkeit für Pepsi.
Genau, das mit den künstlichen Farbstoffen war von Kennedy, der das jetzt eingeführt hat, auf, was war das, Dieselbasis, nein, Petroleumbasis. Ja. Irgendwie so, die hat er jetzt alle rausgestrichen, aber wurscht, andere Headline. Pepsi, ja, ich sehe jetzt Pepsi, muss ich sagen, nicht so angeschlagen. Das Businessmodell mag ich, das einzige große Problem, was ich halt bei Pepsi sehe, ist, dass der Absatzmarkt so riesig ist, dass eben viel vom Umsatz im Ausland gemacht wird. Und du hast halt, wenn jetzt wirklich diese protektionistische Handelskrieg-Geschichte weitergefahren wird und du halt von, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Umsätze im Ausland machen, ich schätze mal 60-70%, wenn die wegfallen, dann ist es halt nicht so leiwand. Und da muss man schon sagen, da hat es halt ein KMU, was nur Domestik produziert und nur Domestik verkauft, das ist halt da einfacher, ne?
Definitiv, ja. Was viele nicht wissen, Pepsi ist ja nicht nur ein Getränkekonzern im Unterschied zu Coca-Cola, sondern auch ein Veranstaltungskonzern. Ein bisschen, das wird auch ein bisschen schwieriger, glaube ich, in Zukunft, wenn vor allem diejenigen, die halt so auf Konzerte und sonstige Veranstaltungen fahren, da ein bisschen wegbröckeln. Und charttechnisch für mich die Aktie auch absolut angeschlagen. Also man sieht es definitiv, haben wir die Distributionsphase schon hinter uns. Ja. Wir haben bei $155 den entscheidenden Unterstützungswiderstandsniveau gehabt. Und sieht eigentlich defensiv sehr defensiv aus. Ja. Also ich würde sagen, die Aktie steht im Moment bei 132, man hat vielleicht so bei 125 auf ein Unterstützungsniveau. Wenn es da drum geht, sind wir schon fast auf Pandemie-Niveau.
Ja, für mich jetzt auch kein Buy, muss ich echt sagen. Eventuell ein Hold, aber eher auch ein Sell. Nichts, was ich jetzt im Depot haben möchte, muss ich sagen. Ich bin generell in 80% in Cash. In meinem Langfrist-Depot ist es natürlich nicht so, da bin ich voll investiert. MSCI World Geschichte. Aber dass ich mir sowas als Einzeltitel reinlege. Es gibt so viele Aktien, die jetzt antizyklisch Rückenwind bekommen, wo das Geschäftsmodell passt und viele andere Dinge noch passen, dass ich mal so eine 50-50 Coinflip-Ding-Aktie dann nicht ins Depot legen würde.
Absolut. Sehe ich auch so.
Und vielleicht noch zurück auf das, was du gesagt hast, dass Pepsi ein Veranstaltungsunternehmen ist mittlerweile, dass das schwieriger wird. Ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt diese Veranstaltung in Amerika, Coachella. Das ist halt so ein Event, so sowas wie Tomorrowland oder so, so ein Open-Air-Festival, so ein großes. Und die haben es zum ersten Mal Tickets auf Kredit, also auf Schulden verkauft, auf Schuldenbasis. Also, dass du das wirklich das abschlottern kannst mit Zahlungspaketen über Monate und die sind ausverkauft. Also Leute fliegen da wirklich hin und verkaufen ihr Auto und nehmen sich da einen Kredit auf, um auf dieses Festival fahren zu können.
Hola die Watsche, ja. Herrgott, lass es Hirn regnen. Ja, aber gut, ja. Ich meine, man hat dort sicher Spaß. Vielleicht sind wir das einfach komplett falsch, kann ich auch sagen.
Ja,
ich will das gar nicht so bestreiten, ja. Weil du vorher gesagt hast, MSCI World, gleich ein Hinweis auf die nächste Geld-und-Bier-Podcast-Folge. Die kommt in einer Woche raus. Ja. Aber wir werden sie voraufzeichnen, weil ich da auf Zypern bin. Und MSCI World wird ein Thema sein. Du wirst nämlich mit mir einen neuen Sparplan entwickeln für mein Depot.
Richtig. Thomas hat mich angeschrieben letzte Woche. Dominik, ich möchte mein Sparplan-Konzept über den Haufen werfen. gleich Broker wechseln und möchte da mit dir quatschen und mich austauschen. Und da haben wir gesagt, das könnte eben für andere auch interessant sein, eventuell. Und deshalb nehmen wir es auf und das werden wir dann eine Folge dazu produzieren.
Also abonnieren. Jetzt. Super. Cool. Ja, Pepsi hat man abgehakt. Kommen wir zu Google. Google natürlich rund auf allen Ebenen. Umsatz, Überraschung, plus 12%, Gewinn ordentlich gewachsen, in allen Bereichen eigentlich Zuwächse, YouTube-Werbung plus 10%, Search, was mich überrascht, plus 10%, Cloud-Umsatz plus, also plus, das ist hier einfach nur plus. Ja. Und Sundar Pichai hat auch hervorgehoben, dass die AI-Nutzung sehr in die Höhe geht, 1,5 Milliarden monatliche Nutzer, seit der Einführung, also das ist schon mal cool. Und das neue KI-Modell Gemini 2.5 scheint gut anzukommen. Ja, auch die Cloud-Sparte extrem super unterwegs. Also alles richtig gemacht, offensichtlich Google. Die Aktie ist auch, glaube ich, nachbörslich. Muss man schauen, wie sie heute öffnet. Das war, glaube ich, erst gestern sogar. Um 4% gestiegen. Das können wir jetzt gleich live schauen, wie viel Google vorne ist.
Heute nehmen wir ja am Freitag auf, da haben die Märkte
gewechselt. Ja, heute ausnahmsweise, weil ich am Morgen schon weg bin. Schau mal, der Google ist mit, ja, gar nicht so viel sind, 3,08% plus. Also doch ein kleines Plus. Aber auf jeden Fall die Zahlen, ich weiß, es kommen gleich auf jeden Fall deutlich übertroffen. Man hat auch angekündigt und auch gedacht, das ist, glaube ich, auch ein Treiber, ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von, musst du schätzen?
Sicher viel. 10 Milliarden.
Ja, 70 Milliarden.
Ist doch mal.
Und einer Dividendenerhöhung um 5% auf 0,21% der Aktie. Okay, das kann man jetzt nicht fest bei einer Google-Aktie, aber nichtsdestotrotz. Auch da erwähnt man aber Risiken klarerweise, regulatorische Herausforderungen. Es läuft ja das Antitrust-Verfahren gegen Google in den USA. Der Wettbewerb im KI-Bereich mit Microsoft und OpenAI streicht man hervor. Und auch die Handelskonflikte klarerweise können für eine Abschwächung des Werbegeschäfts sorgen. Und da gab es eine extra Warnung davor.
Ja.
Google für dich trotzdem ein Ball?
Also für mich, ich möchte es gar nicht auf Google beschränken, sondern ich sehe das halt wieder im größeren Kontext. Und da muss ich sagen, für mich sind die Mag 7 eigentlich gerade ein Counter-Trade, ein Sell gegen den Index. Mhm. Und da gehört halt Google dazu. Und ich sehe es halt so, dass die Mag 7 unterperformen werden, den kompletten Index. Und dementsprechend ist das für mich ein Sell, auch wenn die Zahlen gut sind.
Ja. Für mich ist es, kommt auf den Zeithorizont an. Ich denke mal, langfristig machen wir bei Google nicht viel falsch.
Genau, ich rede halt jetzt immer von den kurzfristaktiven Portfolios, weil im langfristigen kaufe ich natürlich zu wegen der Sea World, aber da kaufe ich auch keine Einzelaktien
rein. Zum Beispiel, bist du schon nicht.
Ich habe so viel Exposure.
Was mich halt sehr wundert, ist, dass die Google Search noch steigt, weil mein Verhalten, ich meine, ich bin wahrscheinlich eher nicht so die, also ich suche auf Google fast gar nichts mehr. Also mein erster Weg ist zu OpenAI oder zu einer künstlichen Intelligenz. Also, ich bin ganz, ganz selten noch bei Google unterwegs und dass das noch steigt, wundert mich ehrlich gesagt. Aber mag schon sein. Und ja, für mich die Aktie, wenn man es charttechnisch sich anschaut, wir stehen jetzt bei 166,80 Grad live um 16.12 Uhr am Freitag, den 25. April. Starke Unterstützung bei 140, die haben wir erst vor kurzem getestet. Also wenn die fällt, dann haben wir noch bei 130 eine und dann jetzt dunkel. Aber ich gehe mal, dass die 130, 140 halten wird, davon gehe ich aus. Und deswegen wäre es für mich weder ein Short noch ein Long Moment.
Ja, ich bin halt da leicht anderer Meinung, aber nicht jetzt wegen der Google-Aktie selber oder wegen der Alphabet-Aktie, sondern halt eher wegen dem Gesamtmarkt, weil ich halt da der Meinung bin, dass mein zwei Stöcke tiefer noch gehen werden. Da wird das natürlich klar abverkaufen. Und ich sehe es halt auch mit anderen Performern, mit den restlichen Mag 7 gegen den Index und dementsprechend sehe ich das ein bisschen differenzierter. Aber die Aktie per se ist eine gute und wenn sie günstiger wird, ist es ein absoluter Buy, da brauchen wir nicht diskutieren. Also wenn ich die um 30-40% noch mal günstiger kaufe, dann greife ich da mit beiden Händen zu fürs Langzeitdepot.
Wem würdest du nur so als Zwischenfrage als stärkste Mag 7 oder schwächste Mag 7 Aktie?
Das schwächste Mag 7 Aktie ist Tesla. Ja. Da brauchen wir nicht, glaube ich, reden. Und die stärkste Mag 7 Aktie würde ich halt eigentlich sehen Microsoft. Also vom Geschäftsmodell rede ich jetzt nur, nicht von den Zahlen oder von irgendwas. Aber da ist halt Microsoft, das ist halt einfach ein Platz hier schon. Ich denke, dass Zuckerberg mit Meta irgendwo sein Auslaufmodell gefunden hat und an Marktshare verlieren wird über die nächsten Dekaden, glaube ich. Ich glaube, der hat seine Spitze erreicht.
Der hat auch übrigens 700 Millionen Dollar Aktien verkauft.
Ja.
Im letzten Quartal.
Und ähnlich sehe ich es auch bei Amazon. Dass Amazon an Market Share verlieren wird oder könnte über die Zukunft und da vielleicht ersetzt wird. Aber das ist jetzt wirklich Zukunftsmusik. Und ja, bei Nvidia kennt sie alle meine Einstellung, dass ich da halt sage, wir sind da viel zu teuer, wir gehen mindestens zwei Stücke tiefer, minus 80% von der Spitze weg, erwarte ich da. Und dass man dann von neu aufbaut, so wie wie es Amazon in den Early Days war im Jahr 2000.
Ja. Für mich die Google die stärkste Mac 7 Aktie, aber trotzdem noch gleich auf, fast gleich auf mit Microsoft, bin da voll über deiner Meinung und der Desktop brauchen wir nicht drüber diskutieren.
Ja.
Für mich Google deshalb vielleicht eine Spur interessanter noch als Microsoft, und zwar wenn ich da den langfristigen Ansatz anhalte und mit Waymo, mit den anderen Modellen, die sie drin haben, wahrscheinlich mehr Potenzial als Microsoft noch. Dafür sind sie im Moment ein bisschen gefragt, eben schaffen sie diesen Switch von Suche zu AI, weil der wird sich weiter zuspitzen.
Was mich an Google irgendwie stört, ist, sie haben immer sehr, sehr viel Geld für R&D ausgegeben, Research and Development, was ja gut ist an sich, weil man muss die Firma weiterentwickeln. Aber für mich haben sie kein einziges überzeugendes Produkt, massenfähiges Produkt an den Markt rausgebracht nach der Google Search, die wirklich, wirklich gut funktioniert und die breiten massentauglich ist und die Absatz findet. Okay, das Cloud-Modell und Google Ads und so weiter, das ist ausgenommen. Aber Google Brille und weiß nicht, was da alles, Autonomic Driving und da kommt irgendwie nichts.
Ja, also sie sind beneidig, also also wie gesagt, du hast das eh schon erwähnt, die Cloud-Sparte, die YouTube war, kommt darauf an, wie man sieht. Ne? Aber für mich ist schon das autonome Fahren, ich beschäftige mich immer wieder mit dem Thema, da sind sie schon ganz weit vorne offensichtlich.
Ja.
Also die Chinesen kann man nicht so einschätzen, aber auf jeden Fall weit vor Tesla.
Aber autonomes Fahren höre ich seit 15 Jahren, dass das nächstes Jahr kommt.
Ja, das ist von Elon Musk, das von Google glaube ich nicht,
aber, ja.
aber das ist halt, ja, bin gespannt, also bin wirklich sehr gespannt. Ich würde mich freuen, wenn ich mal wieder Auto setzen kann und nach Kroatien fahren kann ans Meer und lesen kann und arbeiten kann.
Ja, das heißt so.
Jetzt kann ich dann einfach nicht kawatschen, aber ja. Oh ja, na gut, was war das, ja. Gut, so viel zu Google, liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Hörer. Damit lass uns weitergehen zu einem Unternehmen, das wahrscheinlich gar nicht so viele kennen. Intuitive Surgical ist ein Medizin-Roboter-Technik-Unternehmen sozusagen. Auch grandiose Zahl, das ist überall Double-Digit-Zuwächse beim Umsatz, beim Gewinn und so weiter. CEO betont die starke Nachfrage, vor allem nach dem DaVinci 5 System, ein neues operatives System, das sie da herausgebracht haben, wobei so großartig viele platzierte Systeme gibt es davon gar nichts, 147, aber dürfte da wirklich ein Zukunftsmarkt sein offensichtlich. Man hat halt auch da Probleme mit der Bruttomarge wegen der Zölle, so ein Medizinroboter hat halt wahnsinnig viele technische Teile drin.
Ja.
Die Aktie ist zuerst gefallen, dann wieder gestiegen, also durchaus durchwachsene Earnings. Die Zölle sind halt das Hauptproblem bei den Risiken. China ist da ein wichtiger Markt für Intuitive Surgical, also da ist man definitiv groß betroffen. Und ja, die gesamte Anzahl der integrierten Systeme ist zwar gestiegen, aber eben dieses DaVinci 5 ist im Vergleich zum Vorquartal nicht gestiegen, was schon ein bisschen negativ war, wo man sich definitiv mehr erwartet hätte. Für mich war die Aktie immer spannend, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe halt dann nie den Einstieg erwischt, weil es halt immer schweineteuer war für mich. Ich weiß nicht, ob du sie am Schirm hast so oder
ich. Für mich war die Aktie nie spannend, weil ich sie zum ersten Mal jetzt gehört habe. Also ich kenne die Aktie gar nicht.
Ich kenne nicht viele, ja.
Und dementsprechend kann ich dazu leider auch keine Meinung abgeben.
Das ist ein wirklich cooles Unternehmen. Also wenn ich da anschaue, wir stehen im Moment bei 511 Euro. Wenn die nochmal zurückkommen würden auf das große Unterstützungswiderstandsniveau bei roundabout 370 Dollar, wäre das sehr, sehr gern. Also dann würde ich definitiv zuschlagen. Ansonsten ist es halt schon sehr, sehr sportlich bewertet, muss man dazu sagen, ja.
Ja,
da.
Also danke.
Also, dann, ja. Haben wir auf, also da geht noch was zum Aufstieg, geht definitiv noch was, sagen wir sein. Das sieht jetzt niemand hier, weder der YouTube-Zuseher noch sonst wer. Ich glaube nicht, das
kommt ja.
Aber da ist noch Platz nach unten. Aber würde sich vielleicht ausgehen, da die 380, wäre schon ganz cool, wenn wir das nochmal sehen würden. Ja, ist mit Sicherheit ein Zukunftsunternehmen, weil ich glaube, gerade diese Roboter, die dann autonom operieren können, beziehungsweise wo der Arzt zumindest nicht mehr vor Ort sein muss und ja, wo du halt jemanden auch operieren kannst, der 300 Kilometer entfernt ist.
Aus dem Homeoffice.
Aus dem Homeoffice, ja, hoffentlich nicht aus dem Homeoffice. Ja. Aber okay, das setzt mir Bilder im Kopf, ja, ich war so positiv gestimmt. Das
ja, du denkst jetzt an den Arzt in der Unterhose, das ist dein Problem.
Ich, die Unterhose würde mich gar nicht zerstören. Ich denke an den, wenn er nebenbei Facebook surft oder so.
Ja.
Vielleicht geht es einmal voll automatisiert. Aber auch das kommt definitiv. Und ich finde das Unternehmen mega spannend vom Geschäftsmodell. Aber man muss halt schon sagen, es ist halt auch mega teuer. Ja. Genau. dann brauchen wir da nicht großartig über weiter.
Ja, na, es klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Technologie, aber es ist halt auch konjunkturell jetzt die Frage, ob man sich solche Roboter leisten kann und so weiter, wie du sagst, wenn es teuer ist. Und ja, wenn die Margen so gering sind, ist aber auch immer schwierig.
Ich sehe langfristig das Modell, das der Arzt ausgesorgt hat dadurch, und damit werden diese Roboter halt extrem günstig, weil was kostet dich der Arzt im Endeffekt? Ne? Das ist der größte Kostenfaktor im Krankenhaus, ist der Arzt. Ne? Und ich denke mal halt,
wenn ja, jetzt dafür eine, ja, die Betreibung, das Operationszahlen ist halt auch.
Genau, ja, das schon. Ne? Und vor allem ist es ein Modell, und das wissen halt wenige, dass das jetzt, du verkaufst ja nicht nur einmalig diesen Roboter, sondern du verkaufst jetzt ständig Skalpelle und das ganze Zubehör, was du dazu brauchst. Also es ist ein unheimliches Servicegeschäft, plus du musst die warten und so weiter. Also mich erinnert das sehr an Apple, wo ich gar nicht so sehr für das, ich meine, Apple iPhone kostet auch genug, aber wir wissen beide, dass Apple aus dem Service Revenue lebt eigentlich.
Absolut.
Und ich glaube auch Intuitive Search, wie viel kann so ein Unternehmen werden?
Das heißt, du schenkst dir Roboter her und dann
de facto fast her und profitierst aber ständig.
Wäre ein cooles Geschäftsmodell.
Ja, absolut. Deswegen aber auch.
Weil du brauchst ja dann sicher Medizintechnik-Lizenz, dass du das warten darfst. Das kann nicht jeder machen. Das kann nicht normale Haustechnik übernehmen.
Du brauchst die Geräte, die dazu passen.
Ja, das macht schon Sinn.
Dinge, also wirklich cool, ja. Gut, Dominik, dann kommen wir zu einem Bereich, wo du dich sicher auskennst. Halbleiter, Texas Instruments ist das nächste Unternehmen. Auch hier die Zahlen eigentlich ganz okay. Umsatz und Gewinn gestiegen, Bruttomarge ein bisschen gefallen, operative Marge auch ein bisschen gefallen. Da sagt der CEO, starke Nachfrage in den Bereichen Industrie und Automobil, vor allem Automobil. Verwundert mich ein bisschen, die kann eigentlich nur aus China kommen, glaube ich, oder will ich mal zumindest sein, weil wenn ich sehe, ist Apple 40% Umsatzeinbruch, glaube ich, in Europa, in den USA auch und auch die europäischen Aktien- und Autounternehmen. Aber gut, zusammen 70% machen Industrie und Automobil aus eben und ja, die Kosten sind halt auch da gestiegen. Der Kurs ist nichtsdestotrotz um 6,6% gestiegen aufgrund dieser Earnings. Auch hier die riesigen Zölle- und Handelskonflikte und die makroökonomischen Unsicherheiten. Wie stehst du zu Halbleiter?
Ich stehe zu Halbleitern so, wie ich es eingangs schon gesagt habe, in einem Handelskrieg, wenn oder bei Rohstoffen generell. Und man kann ja Chips zu Rohstoffen zählen in einem weiteren Sinne, weil sie halt die Grundbausteine sind für die Veredelung eines Produktes. Also Grundbausteine für die Herstellung eines anderen Produktes. Ne? Und wenn ich halt als strategischer Einkäufer einer Firma entscheiden muss, wie viele Halbleiter kaufe ich ein, wie viel Absatz habe ich mit meinem Produkt dieses Jahr und ich in einer so schwierig zu bestimmenden Zukunftsphase nicht genau weiß, wie viel ich Absatzmarkt habe, ob mir mein Absatzmarkt nächste Woche wegtrifft, weil es Trump so entscheidet, dann tue ich mir schwer mit den Vorbestellungen. Ja. Und dann sind die Halbleiter halt in der Bestellung leiden darunter. Und noch dazu, wenn China einer der Absatzmärkte ist, ist es nochmal schwieriger. Also ich sehe da gar nichts vom Geschäftsmodell, aber ich sehe generell die Halbleiterbranche da sehr unter Druck.
Definitiv. Man sieht es auch an der Aktie. Es ist definitiv jetzt durch die Earnings wieder ein bisschen nach oben gestiegen. Aber hier haben wir ein paar Mal die 140 jetzt schon angesteuert, was ein sehr starkes Unterstützungsniveau ist. Wer das fällt, wird es auch tun, charttechnisch. Und ich sehe das schon noch kritisch, dass das der Fall sein könnte. Gerade wenn wir jetzt in einen Bärmarkt übergehen, glaube ich, könnte das durchaus fallen. Und dann wird es halt nochmal ein Stück tiefer. Also auch da würde ich sagen, ist weder also ich würde es nicht verkaufen, wenn ich es hätte. Davon befehle ich Plus mehr vielleicht, aber würde ich nicht tun, aber ich würde es jetzt auch nicht kaufen.
Für mich ist auch kein Buy. Ja. Also für mich ist generell die Halbleitertechnologie jetzt derzeit einfach kein Buy. Ich habe auch kein Exposure, außer wir sind World indirekt natürlich, aber ich bin derzeit nicht engagiert.
Dann kommen wir zu einem Unternehmen, das dein Herz aufblühen lässt.
Ja.
Ich sehe schon. Ich sehe schon das Funkeln in deinen Augen. Newmont
Corporation. Wobei, ich habe es auch nicht im Depot.
Ja, ja, du bist ja nicht, du hast ja andere, aber wir kommen zumindest in eine Branche.
Jetzt wird es langsam warm.
Jetzt wird es langsam warm ums Herz. Ja. Wobei die Zahlen eigentlich gut waren, was mich halt ein bisschen irritiert an den Zahlen. Also wir haben Umsatzwachstum, wir haben Gewinnwachstum, gut, wir wundern uns bei diesen Goldpreisen. Wir haben Free Cashflow, einen Rekordwert, aber wir haben, und das ist für mich das ein dickes Highlight, super, wir haben in der Goldproduktion ein Minus von 8,3%. Wo ich eben nicht ganz nachvollziehen kann, vielleicht kannst du das, wo das herkommt. Vor allem die Integration von Newcrest ist jetzt mittlerweile durchaus, sollte das Depot, also das Portfolio stärken. Gut, das war jetzt nicht unbedingt Gold bei Newcrest, da hat man ein bisschen diversifiziert bei Newmont. Aber natürlich, sie sind Kosteneinsparungen waren da, die hohen Goldpreise tun eins für sich. Und der Aktienkurs ist um 2% gestiegen. Allerdings ist schon, wie gesagt, Dividende auch 0,25% Dollar pro Aktien. Auch das wieder, weil die haben gar keine Dividende gezahlt, zahlen jetzt wieder eine. Free Cashflow ist gut durch Assetverkäufe, aber halt sinkende Produktion. Der Rückgang der Goldproduktion um 8,3%, das ist, finde ich, komisch für mich. Kann natürlich schnell passieren, dass eine Mine vielleicht ein bisschen austrocknet oder so, da bist du der Experte, keine Ahnung. Und vor allem die steigenden Kosten. Ja, der All-in-Sustaining-Cost stieg um 14,7%, was auf geringere Produktionsmengen, klar, und gestiegene Betriebskosten zurückfährt, also eher auf die geringeren Produktionsmengen. Ja, wie siehst du den Ausblick auf Newmont?
Newmont ist ja quasi so der Behemoth in der Branche mit 60, 70 Milliarden Marktkapitalisierung. Ein wahnsinnig riesiges Unternehmen, und ich beschreibe es halt immer so, dass ein Unternehmen, also 70 Milliarden ist in der Branche wirklich, wirklich groß. Und ich beschreibe es halt immer so als unwendig, als unflexibel, weil du kannst dich als so großes Unternehmen schwer halt einstellen auf irgendwelche Veränderungen, und das sind in dieser Edelmetallwelt sehr, sehr notwendig. Und Newmont ist ein Unternehmen mit sehr hohem Exposure zu vielen verschiedenen Ländern auch, die sind halt auf Landesebene diversifiziert, haben einiges in Nevada und haben jetzt auch in Alaska da angefangen umzutun. Und es ist halt, umso mehr Jurisdictions du bedienen musst, umso schwieriger wird es, weil du brauchst dann in jedem Jurisdiction dann die Expertise zu den Mining Permits und so weiter. Eine Mine umzubringen dauert im Schnitt 15,7 Jahre, obwohl das vor 10 Jahren waren es noch 8,7 Jahre, jetzt sind es 15,7 Jahre. Und weil eben diese Prozesse in der Genehmigung in den Mining Permits einfach schwierig ist, vor allem im Ausland, in Mexiko und so weiter. Newmont ist dennoch ein wahnsinnig tolles Unternehmen, hat seine Hausaufgaben gemacht und ist sehr produktiv. Die 8% Rückgang an der Produktion, die sind für so ein Unternehmen jetzt nicht unnormal. Es kann an vielen Dingen liegen. Es kann an End of Life von einer Mine liegen oder von mehreren Minen, die man sagt, okay, wie du richtig gesagt hast, sie trocknet aus, die Ressourcen sind abgebaut und man muss sich halt an andere Minen ranmachen. Das zweite Problem kann sein, dass man Vorkommen, die man schließen möchte, halt schwer zugänglich sind und dementsprechend mehr Aufwand braucht. Das heißt, du hast dann pro Unze höhere Ausgaben, was halt steigende All-in-Sustaining-Kosten dann eben auch mit sich bringt. Das könnten so die Themen sein. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Newmont Mining einen All-in-Sustaining-Kost von $1,680 die Unze Gold hat. Das heißt, sie brauchen $1,700 fast. Oder 1,659 oder so haben sie pro Unze. Und bei einem Goldpreis von $3,300 sind das 50% Marge. 50% Marge. Ich habe ja immer schon vor vielen Jahren und auch im Dezember und letztes Jahr schon oft betont, die Margen der Unternehmen in dieser Branche werden massiv ansteigen. Und ich habe auch den Chart gebracht, dass man nur bei Software Margen von 40% zusammenbringt. Das ist die einzige aller Branchen vom ganzen S&P 500, von den 11 Branchen, die es gibt, die solche Margen produzieren kann, Software. Und ich habe gesagt, Gold und Silber Mining wird das schlagen, und wir sind jetzt wirklich in der zweiten zyklischen Stufe unseres Edelmetall-Bullenmarkts, wo eben diese Minen anspringen, wo die Leute eben sehen, okay, in den Earnings steht drinnen, die haben die Margen von 50% steigern können. Dementsprechend sehe ich da lange prosperierende Zeiten. Wir sind in einem absoluten Gold-Run-Bullenmarkt und das geht so weiter, und die Dinge, die drucken Geld.
Ich habe jetzt vorher vergessen zu sagen, ich bin schon investiert. Ah, ja. Nicht direkt, aber über zwei Optionskonstrukte, einen Bull Call Spread und einen Zebra Trade. Beide sehr im Gewinn, weil ich zu einem guten Zeitpunkt reingestiegen bin. Ich sehe jetzt charttechnisch so ein Unterstützungswiderstandsniveau bei 55. Mit dem kämpfen wir gerade, da könnten wir jetzt drüber gehen.
Ich finde bei Newmont finde ich eines schwach, und zwar eben die charttechnische Entwicklung, die du sagst, weil wenn ich mir das seit Corona rausnehme, dann ist da, was ist da passiert? Jetzt sich verdoppelt von mir aus, nicht einmal ganz, 80% von mir aus seit dem Corona-Tief. Hm. Und dann schaust du andere Werte an in der Branche, die 100, 200, 300% schon drüber stehen. Deshalb habe ich nur noch nicht im Depot, weil die meiner Meinung nach die Performance nicht auf die Straße bringen können, weil sie zu groß sind. Es gibt dann in der zweiten, dritten Reihe Hekel eine Aktie, von die du gerne hast und die du gerne im Depot hast, die sich da weit besser entwickelt. Ne? Okay. Also deshalb habe ich auch Newmont nicht im Depot. Aber generell ist halt Newmont so der Branchen-Behemoth, der halt schnell auffällt, wenn die noch größere Hedgefonds und so weiter im Depot haben, wenn sie Gold-Exposure haben wollen. Und die sehen jetzt, aha, da steigen die Margen stark an. Und das lenkt halt den Blick auf den ganzen Sektor. Mhm. Und da fangen die Leute an, halt auch runter zu diversifizieren.
Okay, dein Wort in Gottes Gehörgang. Ich kann noch ein paar Prozent vertragen in meinen Prognosen.
Also bis jetzt habe ich sehr gut recht gelegen mit meinen Prognosen. Also lehn dich zurück und genieß den Bullenmarkt.
Ja, lehn dich zurück. Du sagst es so einfach. Gold, Schmeckle.
Ja, das ist immer, das ist so, wenn ich sage, Bitcoin ist von $3 auf 100.000 gestiegen, jetzt korrigiert um 30%. Alles, was Ich habe auch einen Artikel geschrieben auf meinem Substack-Kanal. Unten abonniert, übrigens, Link in der Description. Alles, was parabolisch ansteigt, kollabiert auch in sich. Und ich sage nicht, dass wir da vom Kollaps sind. Also langfristig sehe ich wohl viel höher. 5.000, 10.000 Euro, das werden wir alles sehen. Dann die Frage ist, in welchem Zeitraum? Das ist passiert natürlich nicht übermorgen. Aber nach so einem Anstieg braucht man natürlich einmal eine Konsolidierungsphase.
Ja, vor allem, man muss sich ja im Wochenchart anschauen. Es ist ja, ja, im Tageschart schaut es ja gar nicht so schlimm aus, aber im Wochenchart ist ja das eine Rakete, die nach oben steigt, und dass das jetzt mal nach unten kommt, ist klar. Für mich, Nachkaufkurs Nummer 1, 3.000.
Genau.
Definitiv. Nachkaufkurs 2 wäre etwas tiefer, bei roundabout 2.800.
Ja.
Und der letzte, wir werden wahrscheinlich mal sehen, 2.500.
Sehe ich exakt so wie du. 2.800 ist das, was ich draußen habe für meine Goldbestände. Ich bin dann schon gut investiert. Ich werde halt eher wenig nachkaufen. 3.000 vielleicht noch einmal, und 2.800 vielleicht noch mal spekulative Positionen. Wenn wir auf 2.600 runterkommen und dort schließen sollten, auf Schlusskursbasis, bin ich short, muss ich aber auch sagen.
Ja, also nein, nicht. Also charttechnisch hätte ich Platz bis 2.200.
Ja, genau, da bin ich halt schon bis 2.200.
Okay.
Das meine ich halt, ne?
Nein, ich glaube, so weit ist echt. Ja.
Ich habe die Frage, ob wir den Aufwärtstrendkanal halten, beziehungsweise den 200er gleitenden Durchschnitt. Solange wir das halten, bin ich bullish. Wenn wir da drunter schließen, bin ich bearish bis 2.2.
Dass ich von dir das höre, voll bearish, ist ja Wahnsinn.
Ja, was?
Das muss ich den letzten Schluck von meinem Bier nehmen.
Das ist halt, man muss sich halt mit dem Wind drehen, und
zu
dem Thema wollen wir eigentlich auch einen eigenen Service aufmachen, ne? Also, ja, dass wir uns eben mit dem Wind drehen, dort, wo das Geld hinfließt, follow the money quasi. Und das ist halt eine Strategie, die ich so.
Genau, dazu gibt es in Zukunft mehr. Damit wären wir mit der heutigen Folge durch. Hast du noch irgendwas, was dir schwer am Herzen liegt?
Na, mein Bier ist zur Hälfte voll, ganz leer. Das machen wir
jetzt. Ja, mir macht so, dass du das letzte Mal Wasser trinken hast, und jetzt zum ersten Mal bin ich leerer wie du. Ich sag, das ist ja, alles okay. Dann sagen wir wie immer danke fürs Zusehen. Schön, dass du dabei warst. Wie gesagt, nächste Woche unbedingt einschalten, beziehungsweise jetzt schon abonnieren. Es geht um ein ETF-Ansparportfolio, über das wir plaudern werden. Bis dahin, alles Liebe. Ciao, ciao.
Tschüss.